Es gibt diese Luftaufnahmen. Deutschland von oben. Felder und Wälder, Städte und Dörfer. Dazwischen breite Bänder aus Beton. Viele Autos fahren darauf. Oder stehen dicht an dicht, mehrspurig. Auf diesen Trassen aus Asphalt, in die Landschaft gebaut, für die Schnelligkeit. Für die Freiheit der Geschwindigkeit. Ein Unikum in der Welt, ein deutscher Mythos. 6.000 von insgesamt 12.000 Autobahnkilometern sind freigegeben für das Fahren ohne Tempolimit. Und auch auf den limitierten Abschnitten nimmt sich der freie Bürger seine freie Fahrt.
So, jetzt sind wir am Kilometer 83 in Richtung Nürnberg. Kommen in den Bereich der Geschwindigkeitsbegrenzung am Kilometer 85,5. Da beginnt das erste Mal die 120 km/h.
Auf der A9 Berlin-Nürnberg. Routinefahrt für die Autobahnpolizisten Buschmann und Jung. Geschwindigkeitskontrolle im zivilen Verfolgungsfahrzeug.
Ich habe in dem Bereich schon gemessen, eine Geschwindigkeit von 210 km/h bei 120 erlaubt.
Das Stück A9 bei Dessau macht Probleme. Der Beton hält den Belastungen nicht stand. Der Straßenbelag bildet Blasen und Beulen.
Man hatte versucht, diese Straße zu sanieren, weil man festgestellt hat, dass der Beton der Belastung nicht mehr standhält. Er ist gebrochen. Dadurch sind lauter Blasen entstanden. Und diese Blasen vom Prinzip her haben dafür gesorgt, dass Fahrzeuge, die mit sehr hoher Geschwindigkeit wegfahren, unruhig geworden sind. Also sie konnten die Spur nicht mehr halten. Man hat das dann getestet mit der Tegra und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass man hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h aufstellt. Jetzt zu sehen, beidseitig gut angebracht für die Kraftfahrer, gut zu sehen.
160, 170 sind keine Seltenheit in dem 120er-Bereich. An diesem Morgen trifft es einen Geschäftsmann. 5er BMW, Fahrerlaubnisentzug. Dann eine Frau im Mercedes Cabriolet, 3 Punkte in Flensburg. Die dritte Überführte ist bereit, ins Mikrofon zu sprechen. Eine Opel-Fahrerin, Mitte 20. Sie fuhr 139 im 100er Abschnitt und 95 im 60er.
Ja, ich habe es im Rückspiegel gesehen und dachte mir dann, ja scheiße, hier schöner BMW, Chemnitzer Kennzeichen, kommt ja kein Mensch drauf, dass die hier bei uns in der Region rumfahren. Also es wird immer viel erzählt, dass so Zivilfahrzeuge unterwegs sind mit fremden Kennzeichen, aber mir selber ist es noch nicht passiert. Ich wurde sonst immer mit Standblitzern geblitzt. Ja, verdammt, ärgert mich gerade.
Erst auf den zweiten Blick befremdet etwas. Diese Selbstverständlichkeit, das ständige Fahren an oder über den Limits, die nicht mehr als solche wahrgenommen werden.
Aktuell am Wochenende war dieser schwere Unfall auf der A19, diese Massenkarambolage. Und da sitzt man dann vorm Fernseher und denkt sich, oh mein Gott, man sollte vielleicht doch mal ein bisschen langsamer fahren, wenn die Autos alle so ineinander scheppern. Aber wenn man selber hinterm Steuer sitzt und es eilig hat, vertraut man ja seinen Fahrkünsten und weiß eigentlich, dass das halt nicht schief gehen kann. Aber ja, verdammt, ärgert mich.
Der Kampf um Tempolimits, sagt Ulrich Wengenroth, sei so alt wie die Motorisierung. Wengenroth lehrt an der TU München Technikgeschichte. Den Anfang machte der Locomotive Act im England der industriellen Revolution. Vom Volksmund Gesetz der roten Fahne genannt, Red Flag Act.
Der stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und der galt damals für Dampfmaschinen, die über die Straßen fuhren. Lokomobile waren das, meistens in der Landwirtschaft genutzt als Zugmaschine. Und das Ding war einfach gefährlich. Und da musste in geschlossenen Ortschaften jemand vorweg und mit einer roten Fahne warnen, dass dieses Gefährt kommt. Das Gesetz galt für alle diese selbstfahrenden Geräte und damit auch für die ersten Autos und hat die Verbreitung des PKWs in England zunächst mal ein bisschen aufgehalten.
Auch in Deutschland reguliert man bald nach der Erfindung des Automobils seine Geschwindigkeit. Den Anfang macht Mannheim, die Heimatstadt von Karl Benz. 1885 war Benz erstmals mit der von ihm entwickelten Motorkutsche durch die Stadt gerumpelt. 9 Jahre später lassen die Behörden dort Autos generell zu, beschränken aber ihre zulässige Geschwindigkeit auf 12 Kilometer je Stunde außerorts und 6 Kilometer je Stunde innerorts. 1901 verfügt die Stadt Berlin:
Die Geschwindigkeit der Fahrt darf bei Dunkelheit oder städtisch angebauten Straßen das Zeitmaß eines im gestreckten Trab befindlichen Pferdes nicht überschreiten. Außerhalb der Bebauungsgrenze darf sie, wenn gerade und übersichtliche Wege befahren werden, angemessen erhöht werden.
Zunächst mal war relativ Ruhe, weil ein Auto sichtbar weniger Dreck macht als ein Pferd. Die Städte um 1900 müssen Sie sich vorstellen, knöcheltief Exkremente auf den Hauptstraßen wegen der Pferde, ganz viele Unfälle wegen der Pferde. Ein Auto tritt nicht aus, ein Auto beißt nicht, alles so Sachen, die Autos nicht machen. Deswegen waren die zunächst mal beliebt, aber dann kommen diese Herrenfahrer und brettern schnell durch die Straßen. Und dann gab es sehr schnell einen richtigen Hass auf diese Autos, vor allen Dingen da, wo es viele gab, in den USA. Farmer haben sich einen Spaß draus gemacht, aus dem Hinterhalt auf Autoreifen zu schießen, um den Verkehr um ihr Vieh herum zu beruhigen. Es gab Steinigungen, das heißt, die Volksmeute hat Steine aufgerafft und die Autos gezielt beworfen mit einem Steinehagel. Es sind einige Autofahrer ums Leben gekommen bei dieser Geschichte. Und da braucht man Frieden auf den Straßen. Und um Frieden zu bekommen, wurden dann Geschwindigkeitsbeschränkungen erlassen.
Aber wer hält sich an Geschwindigkeitsbeschränkungen, wenn sie nicht kontrolliert werden? Im Jahr 1909 verfasst der umtriebige italienische Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti sein futuristisches Manifest.
Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen, ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. Wir wollen den Mann besingen, der das Steuer hält, dessen Idealachse die Erde durchquert, die selbst auf ihrer Bahn dahinjagt.
Im selben Jahr 1909 wird die Automobilverkehrs- und Übungsstraße projektiert, abgekürzt AVUS. Ein Projekt für Projektile, die erste Rennstrecke Deutschlands. Eine schnurgerade Trasse im vornehmen Berliner Westen, die später zur ersten Autobahn werden soll. Als nach kriegsbedingt verzögerter Bauzeit auf der AVUS in den 1920er Jahren die ersten Rennen stattfinden, ist der Futurist Marinetti Kulturminister unter Mussolini. Das erste Dekret der italienischen Faschisten zum Thema Straße greift das Monopol der Eisenbahn an, schafft jede Verkehrssteuer auf Kraftfahrzeuge ab und jede Art von Geschwindigkeitsbegrenzung. Sofort schnellt die Zahl der Verkehrstoten in die Höhe. Zeitgleich wird in der Weimarer Republik das Tempolimit moderat gelockert. Innerorts von Pferdetrapp auf nun 25 Kilometer je Stunde, außerorts bleibt es bei der Formulierung der Angemessenheit. Noch ist Autobesitz in Deutschland keine Massenerscheinung. In den Städten haben die Straßenbahnen Vorfahrt. Das Land durchzieht ein gut ausgebautes Streckennetz der Reichsbahn. Vor allem aber können sich durch Krieg, Inflation und Wirtschaftskrise nur sehr wenige Deutsche das teure Luxusgut Auto leisten.
Ich empfehle der deutschen Kraftverkehrswirtschaft, sich einmal von diesem Gesichtspunkt aus ein Bild über das Einkommensverhältnis der 4 oder 5 Millionen bestgestellten Deutschen zu verschaffen. Und Sie werden dann verstehen, weshalb ich mit rücksichtsloser Entschlossenheit die Vorarbeiten für die Schaffung des deutschen Volkswagens durchführen lasse und zum Abschluss bringen will, und zwar, meine Herren, zum erfolgreichen Abschluss.
Schon vor der Propagierung des Volkswagens, hier auf der Internationalen Automobilausstellung 1936, setzt die NSDAP auf die schnelle Motorisierung des Landes. In der neuen Reichsstraßenverkehrsordnung von 1934 heißt es:
Die Förderung des Kraftfahrzeuges ist das vom Reichskanzler und Führer gewiesene Ziel, dem auch diese Ordnung dienen soll.
Wirtschaftsinteressen und Massenpsychologie, Technikbegeisterung und Kriegstreiberei. Eine Melange von sich gegenseitig verstärkenden Konzepten führt 1934 zur Aufhebung aller Geschwindigkeitsvorgaben auf den deutschen Straßen. Wer ein Auto hat, kann rasen, so schnell er will. Innerorts, auf den Landstraßen und erst recht auf den neuen Autobahnen. 1938 gibt es fast 5000 Verkehrstote und fast immer ist hohe Geschwindigkeit am Unfallhergang beteiligt.
Also ich glaube, das ist in starkem Maß eine ideologische Angelegenheit ist oder eine Angelegenheit auch der Entfremdung und des Ersatzes für direkte Befriedigung von kulturellen, demokratischen Bedürfnissen.
Winfried Wolf hat ein Standardwerk der Automobilkritik verfasst. Verkehr, Klima, Umwelt, die Globalisierung des Tempowahns. Er zeigt die Geschichte der Automotorisierung als Geschichte der von der Öl- und Autoindustrie forcierten Beschleunigung.
Wir sehen, dass bei Henry Ford das Thema zuerst eine Rolle spielte, wo Autorennen und seine Präsentation des T-Mobils um 1907 ungefähr eine Rolle spielte, dass dann sehr stark von Mussolini aufgegriffen wurde, Anfang der 20er Jahre, bei den Nazis auch, die zur Befriedigung der Volksgenossinnen und Genossen jede Tempolimits aufgehoben haben, auch in Städten, und den Leuten vorgegaukelt haben, man kann sich verwirklichen durch Rasen.
Eine Zeit lang sind die Sieger im internationalen Autorennen hinter dem Lenkrad ihres Kampfwagens oder an ihnen gelehnt oder auch unter ihm begraben, die meist fotografierten Tageshelden.
Viktor Klemperer in seinem Buch LTI, Sprache des Dritten Reiches.
Wenn der junge Mensch sein Heldenbild nicht von den muskelbeladenen, nackten oder auch in SA-Uniform steckenden Kriegergestalten der Plakate und Denkmünzen dieser Tage abnimmt, dann gewiss von den Rennfahrern. Gemeinsam ist beiden Heldenverkörperungen der starre Blick, in dem sich vorwärts gerichtete harte Entschlossenheit und Eroberungswille ausdrückt.
Wehrwirtschaftliche Erwägungen, so heißt es im Amtsdeutsch, führen 1939 zu rigiden Geschwindigkeitsbeschränkungen. Tempo 40 innerorts, Tempo 80 außerhalb, auch auf den Autobahnen. Die Nazis wollen Kraftstoff sparen und Buna-Reifen. Das Volkswagenwerk wird zur Waffenschmiede. Die Männer sterben in den Schlachten des Zweiten Weltkrieges nicht mehr bei Unfällen auf den Straßen des Führers.
Der Historiker Radkau hat darauf hingewiesen, dass die Massenmotorisierung in Deutschland in den 50er und Anfang der 60er Jahre maßgeblich motiviert war durch den Versuch der als Soldatengeneration moralisch und machtmäßig zurückgedrängten klassischen Macho-Männer sich wiederum in die angestammten Positionen zu begeben.
Karl Otto Schallerböck, Philosoph am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Seit den 80er Jahren ist er beschäftigt mit Fragen der Zukunftsenergie und der Mobilitätsstrukturen.
Das ist so wie in den Vereinigten Staaten, die Freiheit des Waffenbesitzes ist in Deutschland die Freiheit der Geschwindigkeitswahl eine absolute Besonderheit. Es ist sozusagen eine spezifische Art von Jagdschein, die also hier frei ausgestellt wird, die also dagegen spricht, dass wir so aufgeklärt sind, wie wir es gerne wären.
Zunächst gelten die Tempolimits der Kriegszeit auch im besetzten Deutschland. 1953 gibt die Regierung Adenauer das Tempo in Westdeutschland frei. Und argumentiert mit einer bemerkenswerten Logik, wie Ulrich Wengenroth von der TU München erinnert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat aber eine Autofahrerlobby Stimmung gemacht gegen das Nazi-Gesetz. Sie sagt, das ist ein Nazi-Gesetz gewesen, eine Nazi-Bevormundung, und deswegen wurde es abgeschafft.
Hinter der Aufhebung jeglicher Tempolimits stecken handfeste Interessen. Für den VW Käfer wirbt Volkswagen 1951 mit dem Slogan »Schnell und wendig auf den Straßen und Märkten der Welt«. Ein Jahr später mit »Begehrt in aller Welt«. Es geht der deutschen Wirtschaft schon damals um mehr als um den deutschen Markt. Es geht um das Exportgut Auto.
Und zur Glaubwürdigkeit dieser Autos gehört, dass es in ihrem Heimatland kein Tempolimit gibt. So dass Leute, die in den USA einen Porsche kaufen, und da kaufen viel mehr Leute einen Porsche als hier, oder die in China einen BMW kaufen, dass die Glaubwürdigkeit dieses Produktes dadurch steigt, dass man sagen kann, es kommt aus einem Land, da fahren die tatsächlich immer über 200, was natürlich nicht stimmt.
Auch wenn VW Käfer, BMW Isetta oder Opel Kapitän in den 50er Jahren noch nicht Tempo 200 erreichen, ihre von keinem Gesetz begrenzte Beschleunigung hat katastrophale Folgen.
Das Experiment Nummer 1 war die Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung im Jahre 1953. Ruckartig ging die Zahl der Toten um 2254 im ersten Jahr in die Höhe und blieb in den folgenden Jahren auf dem erhöhten Niveau, dabei noch langsam ansteigend, entsprechend dem stetigen Anstieg der Kraftfahrzeuge.
Ein Radiovortrag des Heidelberger Chirurgen Professor Karl-Heinrich Bauer. Allein in seiner Klinik wurden tausende Unfallverletzte behandelt. Viele von ihnen konnten nicht gerettet werden und mehr noch hatten ein Leben lang mit den Unfallfolgen zu kämpfen. Für 1953 zählt die Statistik 12.000 Unfalltote in der Bundesrepublik. Die meisten sterben nicht auf den Autobahnen, sondern auf den Landstraßen oder in Ortschaften. Und oft sind dort die schwächsten Verkehrsteilnehmer betroffen. Fußgänger, Radfahrer, Alte und Kinder. Mitte der 50er Jahre setzen sich einige Bundespolitiker für Tempolimits ein. Doch ihnen weht ein scharfer Wind entgegen.
Wir halten es für unbedingt erforderlich, dass nicht nur die Mitglieder des Verkehrsausschusses, sondern alle Abgeordneten des Bundestages je für sich in unserem Sinne beeinflusst werden.
Aus einem Schreiben der Daimler-Benz AG an den Allgemeinen Deutschen Automobilclub 1956.
Angesichts der Gefahr, die für eine freie Entfaltung des Kraftfahrwesens droht, halten wir jede Anstrengung für notwendig, um Unheil abzuwenden.
Planmäßige Lobbyarbeit propagiert die Freiheit der Straße. Der ADAC interpretiert Statistiken in seinem Sinn, argumentiert mit einer Belastung der Verkehrswege durch Drosselung der Geschwindigkeit und mit Sätzen wie diesem.
Soll man das Schwimmen verbieten, weil jährlich Hunderte von Menschen dabei ums Leben kommen?
Tatsächlich scheitert der Gesetzesvorstoß von 1956. Generelle Tempolimits lassen sich im Wirtschaftswunderland nicht durchsetzen. Nur innerorts gilt ab September 1957 Tempo 50.
Während die Zahl der Toten 1953 ruckartig um 2254 in die Höhe ging, ging 1957/58 mit der Wiedereinführung der Geschwindigkeitsbegrenzung die Zahl der Verkehrstoten trotz der 10%igen Zunahme der Kraftfahrzeuge ruckartig zum ersten Male wieder um 2440 Tote zurück. Lassen Sie sich bitte weder durch Propaganda noch durch Vernebelungspolitik abdrängen von der wahrhaft naturwissenschaftlichen Beweiskraft der eben genannten Zahlen.
Bilanz und Empfehlung des Chirurgieprofessors Karl-Heinrich Bauer. Die Zahl der Toten steigt indes weiter. Um 1970 sind es 20.000. 1972 schließlich wird Tempo 100 auf Landstraßen eingeführt. All die Debatten um die Verkehrssicherheit haben vor allem eine Folge: den Ausbau jener Verkehrswege, auf denen weiterhin freie Fahrt erlaubt ist. Georg Leber, erster sozialdemokratischer Verkehrsminister, propagiert, niemand solle mehr als 25 Kilometer bis zur nächsten Autobahnauffahrt fahren müssen. Das Angebot der Straßen schafft Nachfrage für das Automobil. Der Kraftfahrzeugbestand wächst und wächst. Und mit ihm der Verbrauch von Rohstoffen und Fläche sowie der Schadstoffausstoß. Neu ist in den 70er Jahren das Phänomen Stau. Er wird zur Alltagserscheinung, unabwendbare Folge des massenhaften Wunsches nach schneller automobiler Fortbewegung. Der Politologe Winfried Wolf nennt das in Anlehnung an Paul Virilliot, den Philosophen der Geschwindigkeit, eine der Paradoxien des Tempowahns, der rasende Stillstand. Und noch etwas beobachtet Wolf. Die Räume, die das schnelle Verkehrsmittel überwindet, sie verschwinden. Nicht nur im Tunnelblick des Fahrers aus der Wahrnehmung, sondern ganz buchstäblich.
Beispielsweise in meiner Heimatstadt Ravensburg sind alle Gebiete, in denen ich als kleiner Junge gespielt habe, wo meine Mutter sagen konnte nach der Schule, geht raus zum Rahlenhof oder geht raus ins Wäldle und spielt, wenn die Kirchenglocken klingen, dann kommt er zurück. Das gibt's heute nicht mehr, weil der Rahlenhof ist irgendeine Betonwüste, wo eine B30 neu die Stadt Ravensburg umkreist. Oder das Wäldle ist heute ein großes Warenlager. Das heißt, die Leute müssen mit dem Auto rausgefahren werden, irgendwo auf die grüne Wiese, um da wiederum Freizeitmöglichkeiten zu haben, was wiederum neuen Druck erzeugt, neue Geschwindigkeiten zu produzieren und so weiter und so weiter.
Tagesschau, 9. November 1973.
Meine Damen und Herren, Bundestag und Bundesrat haben heute das Energiesicherungsgesetz gebilligt. Damit hat die Regierung jetzt die Handhabe, einer drohenden Ölverknappung nicht nur mit Ermahnungen, sondern auch mit Verboten und Verbrauchseinschränkungen zu begegnen, die auch den kleinen Mann, den Endverbraucher, direkt treffen.
Die Zeiten sind vorbei, Zeiten, in denen man mit Vollgas fahren konnte.
Im Nahen Osten herrscht Krieg. Ägypten und Syrien wollen die von Israel besetzten Gebiete zurückerobern. Und die ölfördernden arabischen Staaten unterstützen den Kampf. Sie wollen ihr Öl zur Waffe machen und drohen dem Westen mit Boykott. Das löst Preissteigerungen aus und Panik im Autoland Deutschland. Die sozialliberale Bundesregierung von Willy Brandt verfügt Sonntagsfahrverbote und ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf den Autobahnen. Etwa 5% Rohöl sollen so eingespart werden.
Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Die Energiekrise kann auch zu einer Chance werden. Wir lernen in diesen Wochen, was in Vergessenheit zu geraten drohte, dass Egoismus nicht einmal den Egoisten hilft.
Für 4 Sonntage in der Adventszeit 1973 ist es so still in Deutschland wie danach nie wieder. Doch schon im Frühjahr 1974 sträubt sich der Bundesrat gegen die Verlängerung des Tempolimits auf Autobahnen. Der ADAC hatte eine Kampagne gestartet. Götz Weich, lange Jahre Leiter der Hauptabteilung Verkehr beim ADAC, erinnert sich in einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks von 2008.
Freie Bürger fordern freie Fahrt. Das war so ein Aufkleber. Den haben wir nachträglich wieder einkassiert. Aber der Spruch an sich war draußen und er war dann nicht mehr aufzuhalten und er muss wohl auch irgendwie besonders gut gewesen sein, denn sonst würde sich heute niemand mehr daran erinnern. Die Leute tun das und der ADAC wird damit identifiziert. Und ich habe auch in den letzten Jahren gemerkt, dass die Anerkennung für die Prägnanz dieses Spruches eigentlich immer größer geworden ist.
Nach 111 Tagen wird Tempo 100 auf Autobahnen wieder abgeschafft. Das Rasen geht weiter. Allerdings führen technische Verbesserungen zu immer mehr Sicherheit. Die Gurtpflicht, das eingebaute Antiblockiersystem und vor allem der Ausbau des Rettungswesens führen im Lauf der Jahre zu immer weniger Verkehrstoten, trotz wachsender Fahrzeugflotte.
Wir haben natürlich auch durchaus einen technischen Fortschritt. Das heißt, wir können mit besseren Konstruktionen, mit hochentwickelten Motoren, mit sehr viel weniger Treibstoff dieselbe Leistung erbringen. Nur eben dieser technische Fortschritt ist nicht in die Verbrauchsreduktion so stark gegangen, sondern stärker in die Leistungs- und Größenaufweitung.
Karl-Otto Schallerböck vom Wuppertal-Institut arbeitet in der Forschungsgruppe Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen. Er weiß, hatte das Standardfahrzeug der 60er Jahre noch eine Leistung von etwa 30 Pferdestärken, so liegt der Durchschnitt bei den verkauften Neuwagen heute bei 130 PS. Entsprechend steigt die Geschwindigkeit. Die letzte amtliche Zahl dazu hat das Bundesamt für Straßenwesen 1992 veröffentlicht. Damals fuhr man auf deutschen Autobahnen im Schnitt zwischen 120 und 130 Kilometer je Stunde, wenn man denn fuhr und nicht im Stau stand.
Jedes Jahr wird die gesamte Automobilflotte um 1 km/h schneller. Das heißt, wir müssten jetzt dann eher so bei 150 liegen.
Je höher die Geschwindigkeit, umso höher der Energieverbrauch, umso höher der Schadstoffausstoß. Die Kurve steigt exponentiell. Beispiel: Tempo 100, Verbrauch 8 Liter. Tempo 200, Verbrauch 30 Liter. Deutschland inszeniert sich als Vorreiter des Klimaschutzes. Aber generelle Tempolimits zu fordern, gilt nach wie vor als Angriff auf die bürgerliche Freiheit.
Das ging so weit, dass auf dem Parteitag im Oktober 2007 in Hamburg der SPD ein Antrag der Parteibasis durchkam. Damals war die SPD noch Regierungspartei im Rahmen der Großen Koalition. Ein Antrag der Parteibasis durchkam auf Tempolimit 130 gegen den gesamten Vorstand. Der gesamte SPD-Vorstand war dagegen gewesen und es wurde angenommen, die SPD fordert ein Tempolimit von 130. Und noch am gleichen Abend haben SPD-Linke wie Frau Nahles oder der damalige Fraktionschef Herr Struck gesagt, man kann das nicht durchsetzen. Und gemeint war nicht, man kann das nicht in der Bevölkerung durchsetzen, sondern man kann das nicht gegen die Autoindustrie durchsetzen.
Es ist schwierig, den Einfluss der Industrie auf die Politik tatsächlich nachzuweisen. 1984 fand ein Großversuch Tempolimit statt, anlässlich der Diskussion um das Waldsterben.
Die Mehrheit der Bevölkerung wollte ein Tempolimit. Dann wurden die Ergebnisse des Versuches von der Industrie so geschickt interpretiert, dass Tempo 100 verhindert wurde. Stattdessen kam damals der Katalysator, eine technische Lösung also, an der sich verdienen ließ. Der verpflichtende Einbau von Tempomaten wäre auch eine Option gewesen, an der die Industrie hätte verdienen können.
Ja, unter dem Gesichtspunkt knapper Ressourcen ist natürlich die Entwicklung schlicht katastrophal. Dieses Verkehrssystem, was wir gegenwärtig haben, das ist jedenfalls nicht auf Dauer angelegt. Wir werden energetisch Schwierigkeiten kriegen, wir werden von den Kosten Schwierigkeiten kriegen. Naja, wir werden auch von den Umweltbelastungen Schwierigkeiten kriegen.
Sagt Otto Schallerböck vom Wuppertal-Institut.
Jetzt überqueren wir die Autobahn und messen höhere Werte, ein bisschen höhere. Vielleicht liegt das sogar daran, dass der Feinstaub, der auf der Autobahn aufgewirbelt wird, zu uns geweht wird.
Wieder auf der A9 in der Nähe von Leipzig. Ulrich Frank misst die Feinstaubbelastung, und zwar die, die im Auto herrscht.
Also neben dem unmittelbaren Effekt, dass ich dann weniger Schadstoffe freisetze, ist es sicher sinnvoll, nicht unbedingt auf der Autobahn zu rasen, aus zwei Gründen. Zum einen, ich setze viel mehr Schadstoffe frei, sowohl aus dem Auspuff, also Motorabgase, weil einfach der Verbrauch höher ist, als auch durch Abrieb, Aufwirbelung. Gleichzeitig führt aber natürlich eine hohe Geschwindigkeit auch dazu, dass viele Geschwindigkeitswechsel dabei sind, es sei denn, die Autobahn ist nun ganz leer. Und diese Geschwindigkeitswechsel bedeuten Bremsen und Beschleunigen und auch erhöhte Feinstaubfreisetzungen.
Die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass bereits 10 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft eine Verkürzung der Lebenserwartung der gesamten Bevölkerung um ein halbes Jahr bewirken. Feinstäube sind inzwischen zu einer der größten Gesundheitsgefahren geworden, sagt Ulrich Frank vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig. Die freie Fahrt für freie Bürger hat ihren Preis. Wir leben halt in einem besonders liberalen Staat, könnte man meinen, wenn trotz allem die Tempofreiheit weiterhin gilt. Doch ganz so respektvoll geht der Staat auch im Straßenwesen nicht mit dem Freiheitsdrang seiner Bürger um. Wechseln wir die Perspektive vom Auto zum Fußgänger, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Fußgänger haben sich Vorschriften und Regeln zu unterwerfen, selbst wenn sie sinnlos sind. Beispiel Fußgängerampel. Steht sie auf Rot, ist es egal, ob die Straße leer ist oder nicht. Man hat zu warten. Die Ampel, die eigentlich die Fußgänger vor Autos schützen sollte, wird zum Disziplinierungsinstrument. In England dürfen Fußgänger auch bei Rot gehen, wenn die Straße frei ist. Die Ampel dient dort dem Schutz vor Autofahrern. Aber so viel Liberalität und Eigenverantwortung mag der deutsche Staat seinem Fußvolk nicht gewähren. Im Grunde ist es erstaunlich, dass dieses Missverhältnis die Bürgerinnen und Bürger so wenig erzürnt. Schließlich gehören wir alle zum Fußvolk, sobald wir unser Gefährt verlassen.